So, ich brauche das für meine Zetteln. So weit bin ich noch nicht, dass ich es ohne schaffe. So, ich mache das noch ein bisschen niedriger. Ich mag mich da nicht so hinterm Pult verstecken und außerdem funktioniert es so nicht mehr so gut. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin ziemlich müde. Wir haben heute einen wunderschönen Tag gehabt. Ich war heute bei Verwandten mit meiner Mutter draußen, wo ich das letzte Mal vor 30 Jahren war. Haben uns wieder gesehen. Die Kinder, die damals noch so klein waren, jetzt als Erwachsene. Die Anna war ganz begeistert, als sie sich mit den Kindern von den Kindern wunderbar verstanden hat, ja. Aber sie ist jetzt müde, sie hat es nicht mehr geschafft in den Gottesdienst und deswegen verstehe ich es auch, dass die Familien heute nicht mehr da sind, weil das ist einfach zu spät. Wir haben heute den Gottesdienst, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, deswegen verschoben, weil Open Doors heute eine Veranstaltung hatte am Nachmittag, den jährlichen Open Doors Tag. Und für mich ist das so mir ist es wichtig, dass wir eine großzügige Gemeinschaft sind. Und großzügig heißt für mich auch, dass man sagen, hey, die wollen da eine Veranstaltung machen, die wollen da sich präsentieren, die machen einen wichtigen, wirklich wichtigen Dienst. Und da möchte ich die einfach segnen und beschenken, indem wir sagen, hey, nehmt den Saal, wir verschieben auf später. Ihr seid heute wichtiger als wir. Und einige waren eh dabei. Und es war, glaube ich, ziemlich beeindruckend, was ich mitbekommen habe. Wären wir nicht bei den Verwandten draußen gewesen, hätte ich vielleicht auch vorbeigeschaut. Ja, Herr, öffne du uns die Augen. Die Predigt heute ist auch so ein bisschen ein Augenöffner. Es ist eine interessante Stelle aus dem Epheserbrief. Danke, Richard. Super. Es ist schön, wenn man so umsorgt wird. So. Dafür mache ich noch ein bisschen Wirbel. So, aber heute haben wir eh Wohnzimmer da. Geht das schon. So. Wir haben heute die Stelle aus dem Epheserbrief. Im zweiten Kapitel, die Verse 11 bis 16. Ich lese dir einmal vor. Vergesst, der Epheserbrief, nicht zu vergessen, ist ein Brief, der geschrieben worden ist an nicht-jüdische Christen. Also an Menschen aus den damaligen umliegenden Völkern, die nicht keinen jüdischen Hintergrund gehabt haben. Und an diese Menschen schreibt der Paulus, die haben den gleichen Hintergrund gehabt wie wir. Wir sind ja auch keine Juden von unserer Herkunft her, wir haben auch einen nicht-jüdischen Hintergrund. Und an diese Menschen schreibt Paulus Folgendes. Vergesst nie, dass ihr früher verächtlich Unbeschnittene genannt wurdet, weil ihr zu den nicht-jüdischen Völkern gehört. Die Juden wollten sich als Beschnittene von euch unterscheiden, obwohl ihre Beschneidung nur von Menschen durchgeführt wird. Ihr, also wir, habt damals ohne Christus gelebt und wart ausgeschlossen von Israel, dem Volk Gottes. Darum galten für euch, also für uns, die Zusagen nicht, die Gott seinem Volk gab, als er seine Bündnisse mit ihnen schloss. Ohne jede Hoffnung und ohne Gott habt ihr in dieser Welt gelebt. Ohne jede Hoffnung und ohne Gott haben wir in dieser Welt gelebt. Doch das ist jetzt vorbei. Jetzt gehört ihr zu Christus, der am Kreuz sein Blut für euch vergossen hat. Ihr seid Gott jetzt nahe, obwohl ihr vorher so weit von ihm entfernt lebtet. Durch Christus haben wir Frieden. Er hat Juden und Nichtjuden in seiner Gemeinde vereint, die Mauer zwischen ihnen niedergerissen und ihre Feindschaft beendet. Durch sein Sterben hat er das jüdische Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Forderungen außer Kraft gesetzt. Durch Christus leben wir nicht länger voneinander getrennt, der eine als Jude, der andere als Nichtjude. Als Christen sind wir eins. So hat er zwischen uns Frieden gestiftet. Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden mit Gott haben. In seinem Leib, in seinem neuen Leib, der Gemeinde von Christus, können wir nun als Versöhnte miteinander leben. Soweit der heutige Text. Und wie ich schon gesagt habe, ich habe mich ein bisschen in der Vorbereitung beschäftigt mit dem Unterschied. Was war der Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden? Wir wissen, die Juden hatten das Gesetz und wir sind alle beschnitten. Und wir haben ja schon einiges an Hintergrundwissen. Aber es gibt da einen ganz fundamentalen Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden. Die Juden sind das Volk und das einzige Volk auf dieser Erde, mit denen Gott einen ganz besonderen Bund geschlossen hat. Er hat ihn mit Abraham geschlossen. Er hat Abraham gesagt in 1. Mose 12, Vers 3, durch dich sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Das ist Gottes Zusage an Abraham. Der Abraham hat verschiedene Segnungen bekommen. Der eine ist, er wird aus ihm ein großes Volk machen. Das sind die Juden. Aber durch dich sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Und er hat ihm auch das Land zugesagt, das im heutigen Israel liegt. Das heißt, es war da ein Unterschied zwischen dem Segen für alle Völker und diesem einen Volk, das Gott sich als Bundesvolk auserwählt hat. In 1. Mose 28, Vers 14 hat Gott diesen Bund noch einmal bestätigt, als Jakob nach Haran flüchtet und der Wolfgang Pöschler hat uns vor 2 Wochen war das, glaube ich, darüber erzählt, wie Jakob Gott begegnet ist auf seiner Flucht und wo Gott diesen Segen noch einmal erneuert hat und auch zu Jakob, Abrahams Enkelsohn, gesagt hat, durch dich sollen alle Völker auf dieser Welt gesegnet werden. Und die Beschneidung ist interessanterweise, kommt nicht aus dem jüdischen Gesetz, sondern die ist schon viel früher eingesetzt worden. In 1. Mose 17 hat Gott schon gesagt, als Zeichen dafür, dass ich mit dir einen Bund geschlossen habe, soll alle Männer in deiner Familie beschnitten werden. Das heißt, der Bund der Beschneidung und die Zusage für den Segen, die sind älter, die gab es schon vor dem jüdischen Gesetz. Die sind viel älter. Und bis zu Jesus hin gab es eine scharfe Trennung zwischen Juden und Nichtjuden und die musste es auch geben. Die Juden haben etwas versinnbildlicht, etwas sichtbar gemacht, als Zeichen oder als Symbol etwas sichtbar gemacht. Nämlich, dass Gott heilig ist, dass er ganz anders ist als wir Menschen, von seinem Wesen, von seinem Charakter her. Er ist unendlich gut und er ist so gut, dass in seiner Gegenwart nichts Negatives bestehen kann. Gott ist so gut, dass alles Negative in seiner Gegenwart richtiggehend ausgelöscht wird. Es gibt eben in der Apostelgeschichte diesen spektakulären und auch beunruhigenden Bericht von den beiden Hananias und Sapphira, waren das, glaube ich, die tot umgefallen sind in Gottes Gegenwart, weil sie so böse Sachen in ihnen drinnen waren, dass Gottes Güte sie quasi getötet hat, ja. Und es hat auch andere Fälle gegeben. Im Alten Bund finden wir auch im Alten Testament die Geschichten. Wenn die Leute wieder Usir die Bundeslade berührt hat, ist er Gottes Gegenwart so nahe gekommen, dass er gestorben ist, ja. Und das Sinnbild für diese Güte Gottes und für diese Andersartigkeit von Gott waren die jüdischen Reinheitsgebote. Im Kern ist es in den jüdischen Reinheitsgeboten darum gegangen, dass in Gottes Gegenwart nichts bestehen kann, was mit Schuld, was mit Verfehlungen, was mit Krankheit und mit Tod verunreinigt ist. Diese Dinge können in Gottes Gegenwart nicht bestehen. Und ein Jude, der rituell verunreinigt war mit einem dieser Dinge, war unrein. Gottes Gegenwart war im Alten Bund vor Jesus im Tempel. Und im Allerheiligsten war Gott real gegenwärtig. Und wer sich verunreinigt hatte, konnte nicht in den Tempel, das heißt nicht in Gottes Gegenwart kommen. Das ging nicht, das war ausgeschlossen. Und das ist das, was dieser Bund verdeutlichen sollte. Und deswegen musste es auch, war es zwingend notwendig, dass es diese scharfe Trennlinie zwischen Juden und Nichtjuden gab. Weil die Juden waren Gottes auserwähltes Volk. Sie hat Gott herausgerufen aus den Menschen als ganz besondere Gemeinschaft.
Und damit sie nicht mit der Schuld der umliegenden Völker, die Schuld, Jesus hat gemeint, Johannes 17, glaube ich, bin ein bisschen außer Atem, da steht, die Sünde ist, Gott, der Heilige Geist wird sie überführen, unter anderem von der Sünde, und die Sünde ist, dass sie nicht an dich glauben, Vater. Das heißt, die ursprüngliche Schuld ist diese Entscheidung zur Trennung von Gott. Und die Juden durften sich mit dieser Schuld nicht verunreinigen, weil sie konnten sonst nicht in Gottes Gegenwart kommen. Das hat sie von Gott getrennt. Und dann mussten sie sich am ganzen Körper waschen und waren bis zum Abend unrein und von der Gemeinschaft mit Gott ausgeschlossen. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Es gibt auch in Roman, ich habe mal im Medikus, findet man interessante Wahrheiten, wo so da die Hauptperson dann mit Juden zusammenkommt und der dann fragte sie, warum habt ihr diese ganzen seltsamen Regeln? Was soll das Ganze? Und so ein jüdischer Rabbin sagt ihm, das ist ganz einfach, damit wir anders sind. Und da steckt eine große Weisheit dahinter. Weil Gott heilig, weil Gott anders ist, war es auch notwendig, dass das von ihm auserwählte Volk ganz anders ist. Und Gottes Plan war und ist, dass durch die Juden, durch das Volk, das aus Abraham hervorgegangen ist, alle Menschen gesegnet werden. Das ist Gottes Heilsplan. Jesus war Jude und er musste Jude sein, das ging nicht anders. Ein nicht jüdischer Messias hätte uns nicht erlösen können, das wäre nicht möglich gewesen. Das Neue Testament wurde von Juden verfasst. Das waren alles messianische Juden, würde man heute sagen, die das gesamte Neue Testament verfasst haben. Ja, das ist von Juden geschrieben worden. Und in Römerbrief, es gibt auch, ich will jetzt nicht näher darauf eingehen, wen es interessiert, auf der Homepage findet ihr rechts, da sind so Predigt-Highlights, da findet ihr eine Predigt vom Johannes Fichtenbau, hört sich die an, erklärt er das recht ausführlich, das würde jetzt zu weit führen heute. Römerbrief Kapitel 9, Vers 11, da geht das ganz klar hervor, dass Gott seinen Bund mit den Juden niemals aufgehoben hat. Es ist aus der Bibel nicht belegbar, dass quasi, weil die Juden Jesus gekreuzigt haben, dass Gott da den Juden was weggenommen hat und der Gemeinde übertragen hat. Das stimmt nicht, das ist eine falsche Theologie aus unserer Sicht. Weil sie im Widerspruch zu wichtigen Aussagen über das Verhältnis von Juden und Christen im Neuen Testament steht. Was heißt jetzt dieses Segnen? Segnen heißt, interessant, Elberfelder Studienbibel sagt, Segnen heißt mit heilvoller Kraft ausstatten. Das heißt, durch die Juden sollten alle Menschen auf der Welt mit der heilvollen Kraft der Beziehung zu Gott ausgestattet werden. Das hat dann, wie wir wissen, nicht funktioniert. Die Juden, die Apostel selber haben dann gesagt, wie sie Jesus als ihren Messias erkannt haben, haben gesagt, ja, wir haben es versucht, aber das Gesetz, die Vorschriften, die äußerlichen Regeln haben uns nicht vor Gott gerecht machen können, weil sie unser Grundproblem nicht gelöst haben. Und unser Grundproblem, sagt Jesus, ist unser Herz. Unser Grundproblem ist nicht unser äußeres Verhalten. Unser Grundproblem ist unser Herz. Und mit Herz meint die Bibel Gefühl, Wille, Verstand. Das, was sich in unserem Innersten drinnen abspielt. Jesus hat das in der Bergpredigt so schön verdeutlicht, wo er sagt, ja, du sollst nicht töten, ist ja gut und schön, aber das Problem fängt schon viel, viel früher an, wenn du deinen Bruder beschimpfst, wenn du schlecht redest über andere. Da fängt das Problem schon an und da brauchst du Veränderung. Wenn du jemanden einmal tötest, dann ist schon viel zu spät, weil der schon viel, viel zu viel vorher schiefgegangen ist. Jesus war der letzte und vollkommene jüdische Hohepriester, weil er das endgültige Opfer vollbracht hat, mit dem wir mit Gott versöhnt worden sind. Und wie wir in den Evangelien lesen, nicht, wie er am Kreuz gestorben ist, ist der Vorhang im Tempel zerrissen von oben nach unten. Das war der Vorhang, durch den Gottes Gegenwart, durch den Gottes reale Gegenwart von den Menschen getrennt war und getrennt werden musste, weil wir, bevor Jesus dieses Opfer vollbracht hat, wir in dieser Gegenwart nicht bestehen hätten können. Und diese Trennung hat Gott durch Jesus aufgehoben. Diese scharfe Grenze existiert heute nicht mehr. Und das Interessante ist, Jesus hat da was umgedreht. Im jüdischen Gesetz war es so, dass ein Jude, wenn er etwas Unreines berührt hat, wenn er selber rein war und hat etwas Unreines berührt oder ist damit in Kontakt gekommen, ist die Unreinheit auf ihn übergegangen. Und das hat Jesus umgedreht. Es gibt eine spannende Geschichte, die kennt ihr sicher alle, von der Frau mit den starken Blutungen. Die hatte dauernde Blutungen und eine Frau, die ihre Regel hat oder die Blutungen hat, ist nach jüdischem Gesetz unrein. Das heißt, diese unreine Frau hätte sich eigentlich fernhalten müssen, weil jeder, der diese Frau berührt oder der sich auf etwas setzt, wo diese Frau draufgesessen ist, wurde selbst auch unrein. Ja, das heißt, diese Frau hätte Jesus eigentlich nicht angreifen dürfen, weil dann hätte nach dem Gesetz wäre Jesus dadurch unrein geworden. Und da setzt Jesus ein ganz starkes Zeichen, wo er dann nicht Jesus wird dadurch verunreinigt, dass diese Frau ihn berührt, sondern das Heil und die Reinheit von Jesus überträgt sich auf diese Frau und sie wird geheilt. Das heißt, da hat Gott was Fundamentales umgedreht durch Jesus. Und das ist auch der Grund, warum wir uns nicht mehr so wie die Juden zurückziehen müssen aus dieser Welt. Es ist nicht mehr notwendig. Paulus schreibt, er, der in uns wohnt, ja, und das ist Jesus durch den Heiligen Geist, ist größer als der in der Welt. Wir brauchen keine Angst haben, wenn wir in die Welt hinauskommen, wenn wir mit den Menschen, die Gott nicht kennen, in Kontakt kommen. Es gibt keinen Grund, uns zu fürchten. Das ist eine der häufigsten, wenn nicht die häufigste Aussage in der Bibel, fürchtet euch nicht. Die Juden trennen sich. Die halten Abstand. Und die haben dann auch eine gewisse Verachtung für die Nicht-Juden gehabt, was auch nicht Gottes Plan war, weil Gottes Plan wäre eigentlich gewesen, dass die umliegenden Völker an den Juden erkennen, dass es da einen lebendigen Gott gibt und dass der Gott der Juden ganz anders ist als die Götzen und Dämonen, die sie angebetet haben. Aber es hat nicht funktioniert, weil es aus menschlicher Kraft geht's nicht. Wir schaffen es nicht aus eigener Kraft. Und was Jesus mit diesen, das ist jetzt, die Frage ist, was heißt das jetzt für mich und für meinen Alltag, ja? Es ist wichtig, dass wir das im Hintergrund wissen, aber was mache ich jetzt für mich damit persönlich? Und das Entscheidende für mich ist daraus, Jesus hat uns Frieden geschenkt. Ich sage jetzt einmal Frieden in einer versöhnten Verschiedenheit. Was meine ich damit? Meiner Meinung nach, war die Grenze zwischen Juden und Nichtjuden die schärfste Grenze, die zwischen Menschen existiert hat jemals. Weil da war Gottes Volk und da war Gottes Nichtvolk. Die einfach in die Irre gegangen sind, die keine Ahnung gehabt haben, die planlos waren, sagen wir jetzt einmal salopp in heutigen Worten. Die haben es nicht gewusst und nicht gecheckt und haben irgendwas gemacht, sind völlig in die Irre gegangen, weil sie Gott nicht kannten und nicht wussten, wer er ist. Und davon hat Gott uns erlöst und befreit. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir dieses Bewusstsein haben, was Erlösung eigentlich heißt. Dass wir eben nicht mehr in die Irre gehen, dass wir nicht mehr, Jesus sagt einmal im Neuen Testament, wo steht über Jesus, er hat die Menschen angeschaut und sie haben ihn so erbarmt, weil sie völlig in die Irre gegangen sind, wie eine Schafherde ohne Hirten, die irgendwo herumirren, kein Futter finden, kein Wasser finden, herumstolpern, worunter purzeln, sich verletzen, weil keiner da ist, der auf sie, um sie sorgt und auf sie schaut und sie führt und anleitet. Und das ist gut, wenn wir uns das in Erinnerung rufen, was ein Leben ohne Gott heißt. Das heißt nicht, dass wir nicht vordergründig Erfolg haben können oder ein vordergründig äußerlich schönes Leben haben können. Das haben ja viele Menschen bei uns im Westen. Ja. Aber wie es im Inneren ausschaut, ist halt wieder die andere Frage. Oder in anderen Teilen der Welt, wo einfach wirklich noch dämonische Kulte da sind und wo die Menschen wirklich gebunden sind und in scheußlichen Gebundenheiten stecken. Und wer den Film Christ in You gesehen hat, da waren ein paar ziemlich heftige Geschichten, was das betrifft, wo Menschen erzählt haben, die von solchen Dingen befreit worden sind. Davon hat Jesus uns erlöst. Und Jesus hat uns Frieden geschenkt mit uns selbst und mit den anderen Menschen. Das ist, glaube ich, für mich die wichtigste Botschaft für mich heute, für mich und in meinem Alltag. Das geht in zwei Richtungen. Die eine Richtung ist die, Jesus hat uns frei gemacht, davon uns besser fühlen zu müssen. Dass wir uns aus welchen Gründen auch immer, wir uns für was Besseres halten. Ich meine, ich habe da eine lange Geschichte damit. Ich bin in den 70er Jahren als Evangelischer aufgewachsen, in einer aufrechten evangelischen Familie, mit dem Selbstbewusstsein, der bessere Christ zu sein, als die blöden Katholen, die es nicht checken und die da ihre blöden Heiligen und die Depperte Maria anbeten. Das war, so habe ich gedacht. Ja. Ich sage das jetzt nicht so, das war wirklich meine Überzeugung. Ja. Dann bin ich in die Freikirche gekommen, habe ich Jesus kennengelernt, bin ich in die Beziehung zu ihm gekommen, dann war ich der noch viel bessere Christ. Weil dann war ich ja nicht mehr in der depperten Amtskirche, wo die Laschis herumhocken, die nichts checken. Weil ich war bei den Richtigen dabei. Und die waren halt so, die Armutschgallen. Ne? Das ist noch besser geworden. Und dann bin ich in eine pfingstlerische Gemeinde gekommen. Und dann habe ich so das Maximum erreicht, weil dann war ich ja der Allerbeste, weil dann habe ich einen Heiligen Geist gehabt, verstehst du? Und nicht so wie die blöden Evangelikalen, die da so herumwursteln aus eigener Kraft und religiös und überhaupt und was die aufführen, nicht? Weil ich. Und das war kein schönes Leben in Wirklichkeit. Ein Leben, in dem man sich für etwas Besseres halten muss, ist ein sehr, sehr anstrengendes Leben. Weil man da ständig eine Fassade auf sich, vor sich hertragen muss. Und das kostet viel Kraft. Es trennt und spaltet. Hat mich von vielen Menschen getrennt. Ich habe keine Freunde gehabt in dieser Zeit. Habe niemanden an mich heranlassen. Habe mich da so verschanzt dahinter irgendwo. Und dann hat Gott an mir zu arbeiten begonnen. Und dann habe ich durch etliche harte Jahre durchgehen müssen, bis Gott mich davon freigemacht hat und mir gezeigt hat, hey, schau, du bist schwach, du bist leicht verführbar, du bist nichts Besseres, aber das macht nichts. Um das geht's nicht. Es gibt aber auch eine andere Seite, und das ist diese Seite der Minderwertigkeit, wenn wir uns als minderwertig und als Opfer sehen. Das ist auch nicht gesund. Weil wir damit eigentlich auch Gott sagen, Gott, du lügst. Gott, du sagst nicht die Wahrheit über mich. Wenn du zu mir in deinem Wort sagst, ich bin wertvoll, ich bin gut, ich bin richtig und, das stimmt nicht. Ich nicht, die anderen vielleicht, aber ich nicht. Und mir ist das auch irgendwann einmal, bin ich wirklich erschrocken darüber, was das eigentlich heißt, Gottes Gnade zurückzuweisen. Zu sagen, nein, deine Gnade reicht nicht für mich aus. Nein, das ist zu wenig, tut mir leid, ich habe so furchtbare Dinge gemacht, das kannst du mir bestimmt nicht verzeihen. Dann beleidigen wir eigentlich Jesus damit und das, was er für uns getan hat. Und ich weiß, niemand von uns macht das absichtlich oder bewusst. Das ist ja nicht etwas, was wir so sehenden Auges machen. Ja? Das habe ich ja auch nicht absichtlich gemacht, ich habe es einfach nicht gecheckt. Und auch davon hat Jesus uns Frieden geschenkt. Auch das dürfen wir loslassen. Und er hat uns auch Frieden geschenkt mit anderen Menschen und miteinander. Und ich mir denke, wenn Gott durch Jesus Christus diese schärfstmögliche Trennlinie überwunden hat, was kann dann noch zwischen Menschen stehen? Wie geht das dann, dass wir mit anderen nicht in Frieden leben? Was fehlt mir in meiner Identität, dass ich das nicht kann? Ja, da hat es ja viel mit Identität zu tun. Wie sehe ich mich selber? Was glaube ich über mich? Wer glaube ich, dass ich bin, wenn ich ganz ehrlich bin? Im stillen Kämmerlein, wo mich keiner hört und zuschaut. Was glaube ich da über mich, ne? Und da fängt es dann an. Kann ich das glauben? Der Reinhold Hirtl hat das so schön formuliert. Der hat gesagt, ich bin Gottes Lieblingssohn. Meine Frau mag mich. Ja, was brauche ich mehr im Leben? Das klingt jetzt so banal, ja, aber da steckt eine tiefe Wahrheit dahinter. Weil jeder von uns ist Gottes Lieblingstochter oder Gottes Lieblingssohn. Gott kann das. Wenn ich ehrlich bin, ich bin auch noch nicht dort. Ja? Ich habe da auch noch meine Sachen, meine Plätze, wo ich dran zweifle und so weiter. Ja? Und das ist okay, aber es ist wichtig, dass uns diese Dinge bewusst sind. Ich glaube, worum es Gott wirklich geht, ist, Gott verlangt niemals Perfektion von uns. Das ist nicht seine Art, weil wir werden es nie hinbekommen. Aber Gott möchte, dass wir uns auf den Weg mit ihm machen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir uns auf diesen Prozess mit ihm einlassen, dass wir die Dinge ans Licht, von ihm ans Licht bringen lassen und dann ihn oder gemeinsam mit ihm daran arbeiten, dass er uns Schritt für Schritt heilen und frei machen kann. Und das gilt auch, das wäre jetzt zu viel. Ich möchte abschließen mit Gebet. Kannst noch sitzen bleiben, es braucht noch ein bisschen. Entspann dich. Ich habe am Herzen, dass wir für folgende Dinge beten. Dass Gott uns zeigt, wo wir uns über andere Menschen drüber stellen. Beispiel: Wie denken wir über die Deutschen? Wie denken wir über die USA? Das sind so Klassiker. Und warum? Das sind auch nur Menschen, bitte. Wie denken wir, die Vineyard denkt, die Leute bei uns, wir haben ein Herz für die armen Menschen, ja, da denken, haben die wenige bei uns, glaube ich, eine schlechte Meinung. Aber wie denken wir über Bankmanager? Wie denken wir über Börsenhändler? Ja, da habe ich auch meine Probleme. Ja. Das andere ist, auch wo mache ich mich klein? Wo weise ich Gottes Gnade zurück? Wo sage ich, nein, das glaube ich nicht, dass du mir das verziehen hast? Wo sehe ich mich als schwach und klein? Wo sehe ich mich als Opfer? Und das ist auch eine fiese Taktik vom Feind. Weil wenn wir Opfer sind, dann sind wir hilflos. Und wenn wir hilflos sind, sind wir darauf angewiesen, dass andere Dinge für uns machen. Und das ist nicht unsere Stellung vor Gott. Gott hat uns Autorität und Vollmacht zugesprochen. Gott will uns unser Leben in die Hand geben. Er hat uns das zugesprochen. Unser Ruf, unsere Berufung ist es, als seine Kinder zu herrschen. Das ist unsere eigentliche Bestimmung. Und nicht uns in eine Opferrolle zu flüchten, das hat ja alles Gründe. Das macht ja keiner zum Spaß, das weiß ich. Niemand von uns. Aber dann schauen wir doch bitte dorthin, wie ist es dazu gekommen, und lassen wir Gott dorthin. Gott möchte uns in die Freiheit führen. Auf der einen Seite uns über andere Menschen drüber stellen zu müssen, damit unsere wackelige Identität ein bisschen fester wird, ja. Dass wir uns unter andere drunter stellen, damit wir nicht Verantwortung übernehmen müssen und dann die Verantwortung an die anderen abschieben können, weil der hat, deswegen kann ich jetzt nicht und so, das ist sein Muster. Er möchte uns wirklich in die Freiheit führen und er möchte uns frei machen von diesen Lasten und das. Im Endeffekt, Jesus sagt, nehmt mein Joch auf mich, nehmt meine Last auf mich und die ist leicht. Sich selbst über andere drüber stellen zu müssen, ist anstrengend. Sich selbst als Opfer zu sehen und minderwertig zu sehen, ist auch anstrengend. Gott möchte uns von diesem Joch befreien und uns sein Joch auferlegen, wo wir mit ihm gemeinsam dort, wo wir stehen, dort, wo wir sind, so wie er uns geschaffen hat, mit den Dingen, die er in uns hineingelegt hat, dass wir herrschen und Salz und Licht sind in dieser Welt. Und ich bete, Herr, geh mal ins Gebet. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns Freiheit schenken will. Und Vater Jesus, du hast gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und ich danke dir, Herr, dass wir uns, weil du das zu uns versprochen hast, dass wir uns auch vor den nicht so schönen Dingen in unserem Leben keine Angst haben müssen, sondern dass wir auch die Dinge, für die wir uns schämen, die uns unangenehm sind, wo wir nicht so gern hinschauen, dass wir auch diese Wahrheiten in dein Licht bringen können, weil du uns dann davon frei machen kannst. Danke, Herr, dass du, Jesus, in deiner Antrittspredigt gesagt hast, du bist gekommen, die Gefangenen zu befreien, dass die Blinden sehen, dass die Lahmen gehen und dass jetzt die Zeit der Gnade vor Gott angebrochen ist. Und ich bete, dass du uns hilfst, das zu ergreifen, dass du uns hilfst, hinzuschauen, wo wir Hilfe und Veränderung brauchen, dass du uns auch hilfst, Hilfe anzunehmen, wo wir das selber nicht schaffen, dass du uns auch befreist von dieser Scham, uns Hilfe zu holen, die so lähmend und so zerstörerisch ist und die uns so blockieren kann, wo wir uns dann jahrelang abkämpfen mit Dingen, weil wir uns nicht trauen oder es nicht den Schritt schaffen, jemanden zu einmal uns Hilfe zu holen. Ich bete, dass du uns auch davon frei machst. Weil wir sind wie Kinder vor dir, wir sind deine Kinder und Kinder haben keinen Genierer. Kinder brauchen sich nicht dafür schämen, dass sie Dinge noch nicht können. Kinder gehen da offen um damit und sagen, Papa, hilf mir, Mama, ich kann das nicht. Und das ist überhaupt kein Problem und so siehst du uns. Danke, Jesus, dass du uns Freiheit schenken willst und danke, Jesus, dass du uns auch den Frieden geschenkt hast. Den Frieden zwischen uns und auch mit allen Menschen, dass dein Friede und deine Versöhnung auch uns fähig macht, mit anderen Menschen versöhnt zu leben. Und ich bete, dass du uns da einfach noch ein Stück weiter hineinführst. Und ich danke dir, dass du das gern machst, weil du uns so lieb hast und weil es dir so wichtig ist, weil wir dir so wichtig sind, dass du uns nicht uns selbst überlässt, sondern als unser Hirte darauf schaust, dass wir auf die guten Plätze kommen, dass wir heil werden, dass wir frei werden. Amen.